Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Herzlich willkommen zu einer Stunde mit Robert Brooks. Robert Brooks, das ist ein Mann, dem beim Wort Investment nicht sofort Aktien oder finanzieller Gewinn einfallen, sondern Musik und junge Menschen. Robert Brooks ist Tenorsänger und hat in Südafrika das Miyagi-Orchester gegründet. Die Buchstaben stehen für Music is a great investment. Hallo, Herr Brooks.
Hallo, guten Tag.
Miyagi haben Sie vor 23 Jahren gegründet. Hat sich das Investment ausgezahlt?
Ja, genau zu sein, 2001 haben wir das gegründet. Ausgezahlt, das sind menschliche Dividende. Man investiert in junge Menschen. Diese wunderbare Kraft, dass Musik uns vermittelt, wenn man sich ernsthaft als junger Mensch schon mit Musik befasst. Dann hat es sich ausgezahlt, weil wir haben ein wunderbares Orchester. Diese jungen Menschen war diese Investition wert.
Also menschliche Dividende. Das Orchester, was man jetzt dieser Tage in Deutschland mehrfach hören kann, welche Chancen Miyagi jungen Menschen bietet, welche Musik sie machen, das erfahren wir in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur vom Orchestergründer Robert Brooks. Ich erreiche unseren Gast in Hamburg. Dort hat das von ihm gegründete Miyagi-Orchester am Dienstag gespielt, aber das ist nur eine Station auf dem Tourneeplan, stehen nämlich verschiedene Festivals, unter anderem am Sonntag das Young Euro Classic Festival in Berlin. Herr Brooks, dann nutzen wir doch jetzt hier mal die Zeit, stellen Sie uns Miyagi mal vor. Wer musiziert da eigentlich?
Das sind junge Menschen, die ich schon teilweise 20 Jahre kenne. Vor 20 Jahren haben wir angefangen, ein junges Orchester zu bilden. Also das sind Leute, die aus den Townships kommen und später sind dann Leute aus allen Ecken Südafrika, alle Sparten der Bevölkerung dazugekommen. Und das ist unser Orchester heute, das ist multikulturell. Wenn Südafrika jetzt dieses Jahr 30 Jahre Demokratie feiert, ist das natürlich, fragt man Südafrika mit all seinen Problemen, Diskrepanzen, politische Korruption, wie hat das zu tun mit Demokratie? Aber wir sind 9 ethnische Völker in Südafrika, die jeden Tag zusammen funktionieren.
Also zwischen den Schwarzen. Zwischen Zulus, Zwanas.
Ja, genau, Zwanas, Xhosas. Und dann natürlich kommen Weißen und Mischlinge dazu. Und diese Leute funktionieren jeden Tag zusammen.
Und auch in Ihrem Orchester, auch bei Miyagi.
Und im Orchester vom Anfang an.
Und wie schlägt sich das nieder? Also auch auf die Musik? Auf welche Musik kann sich das Publikum freuen?
Dieses Programm dieses Jahr nennen wir Searching the African Footprint. Wir haben in anderen Jahren, das ist unsere 7. Tournee dieses Jahr. Und wir haben große klassische Musik gespielt und auch eigene Musik und neue Kompositionen. Aber jetzt ist das sehr afrikanisch geprägt. Wir nennen es Searching the African Footprint. Mit afrikanischem Idiom, afrikanische Diaspora, Komponisten, die zweite, dritte Generation Sklaven sind in die Südamerikas. Und die sind dazu. So, es ist eine eigene musikalische Sprache. Natürlich, wenn man dann afrikanisch denkt, sehr viel Schlagzeug.
Wie Sie suchen quasi nach dem, was afrikanische Musik in anderen Musikrichtungen ja hinterlassen hat, was für Spuren die afrikanische Musik eben hinterlassen hat. Das ist interessant. Ein südafrikanischer Gegenwartskomponist, Tsepo Tsotetsi, genau, ist auch Mitglied im Orchester bei Ihnen.
Ja.
Der hat auch mal, wenn ich das richtig gesehen habe, Young Euro Classic mal dirigiert. Ja. Wir hören jetzt mal einen Ausschnitt, damit wir so eine kleine Vorstellung haben. Wir hören einen Ausschnitt aus einer seiner Kompositionen.
Thank you.
Das war also ein Ausschnitt aus der Komposition Bira. Der Komponist Zebo Zutezi, auch Mitglied im Orchester. Herr Brooks, was wir da gehört haben, ist das was Typisches für Herrn Zutezi?
Ja, das ist seine Art. Das ist hundertprozentig, wenn man das hört. Das ist lustig, er macht Witze und hat sehr viel Humor. Und sein Stück, das wir jetzt auch dann im Konzert spielen, A Bubble is a Nice Friend to Have. Und, es ist auch Humor, viel Humor. Und dann die afrikanischen Rhythmen.
Aber ich höre da auch noch was anderes raus, nämlich, dass Mitglieder Ihres Orchesters auch ganz unterschiedliche Wege gehen können. Also Musiker, aber auch Komponisten oder Dirigenten. Also der Weg ist ganz frei für die Mitglieder.
Ja, es ist so, dass Südafrika hat ja nicht die Möglichkeiten, die wir hier in Europa haben. Das heißt, sie müssen eigene Projekte ausstampfen und das machen sie. Die produzieren, die komponieren, die spielen kleinere Konzerte, die müssen sehr kreativ sein, um ein Leben zu machen. Da sind kaum Ende des Monats, wenn sie nicht irgendwo unterrichten, ein Gehalt. Und dann gehen sie sehr kreativ damit um.
Also da ist dann der Komponist Zutezi eben ein Beispiel davon. Sie haben gerade gesagt, Searching the African Footprint, das ist das Programm, unter dem auch zum Beispiel er zu hören sein wird. Und ich habe daraus gehört, dass Klassik ist nicht der Standard, den die Musikerinnen irgendwie beherrschen müssen und dann kommen irgendwie afrikanische Komponisten so als Zugabe, sondern die afrikanischen Komponisten stehen im Vordergrund.
Ja, auch die Komponisten, die sich mit afrikanischer Musik befasst hat, wie Joe Zawinul, der österreichische Komponist, und Miles Davis, das ist natürlich sein wunderbares Stück. Da haben sie sich auseinandergesetzt, also das erst lieben gelernt und dann daraus was gemacht. Das haben wir im Programm natürlich auch direkt. Die Kompositionen und auch die Arrangements sind vom afrikanischen Rhythmen und Farben. Es ist leider so, dass wenn die Afrikaner sich damit befassen, dann müssen sie sehr kommerziell denken und sie müssen irgendwelche Erwartungen befriedigen. Dass sie sich aus ihrer Tiefe, aus der einheimischen Musik, das als Impuls nehmen, ist sehr selten. Also wir haben ja auch einen Slogan, den wir sagen, Uniting Classical, Indigenous and Jazz. Und das ist es. Man hat den Ausgangspunkt, dass das geordnete Musik ist das klassische Musik, so wie wir es verstehen als Europäer. Aber dann dazu kommt dann die Impulse aus den afrikanischen Rhythmen, afrikanischen Klänge und dann Jazz, das natürlich auch ein Großteil afrikanisch geprägt ist, dazu. Und aus dem, dieses Programm Searching the African Footprint, haben wir das gemacht. Es ist eine, wenn man bedenkt, 10 Schlagzeuge, die verschiedensten Instrumenten mit einer klassischen Formation von Geigen und die klassischen Instrumenten, die Bläser und dann eine sehr rhythmische Formation, von einer Jazz-Formation. Und das alles zusammen, das klingt nach einer Mischung. Oder es ist nicht Crossover, es ist eine parallele Entwicklung nebeneinander, die sich miteinander reiben. Auf Englisch heißt das Cross-Pollination.
Cross-Pollination, also zu hören zum Beispiel auf dem Young Euro Classic Festival am Sonntag. Und wer Lust auf die Musik von Miyagi bekommen hat, Deutschlandfunk Kultur strahlt das Konzert am 1. September aus. Unser Gast im Deutschlandfunk Kultur ist Robert Brooks, Tenorsänger, Österreicher mit südafrikanischen Wurzeln, der in Soweto 2001 zusammen mit der finnischen Pianistin Ingrid Hedlund das Miyagi-Orchester gegründet hat. So, das ist so viel, das will ich natürlich ein bisschen genauer wissen von Ihnen, Herr Brooks. Also Ihre Wurzeln, Sie sind 1955 in Südafrika in der Provinz KwaZulu-Natal geboren. Beschreiben Sie mal Ihre Familie.
Familie irisch geprägt. Mein Vater irische Abstammung. Und meine Mutter, Eltern und Brüder aus Irland nach Südafrika. Und meine Mutter wurde in Südafrika geboren. Also, und so bin ich aufgewachsen mit irischer Musik. Volksmusik.
Irischer Volksmusik aufgewachsen.
Irische Volksmusik, ja. Viel. Meine Onkel, die waren sehr, sehr, sehr fähig.
Und so sind Sie gleich in den Gesang gekommen, oder?
Ja.
Und hat man da beim Kind schon festgestellt, man, der hat ja eine Stimme. Also ja, da können wir mehr draus werden?
Konnte immer nur singen. Das ist all, was ich tun konnte.
Und wie sind Sie dann zur klassischen Musik gekommen?
Ach, das war, meine Mutter war schon gebildet und sie hat Mozart und Bach gespielt am Klavier. Und ich kam dann aus der Provinz nach Johannesburg und bin der Musik nachgegangen, war dann Musical-Sänger in einem Theater, hieß Majesties, und habe dann Gesangsstunden genommen. Und der walisische Lehrer hat dann gleich gesagt, ich muss Schubert singen. Und dann habe ich mein erstes Schubert-Lied gehört, als ich es selbst gesungen habe. Und dann war es für mich ganz klar.
Moment, da muss ich mal einhaken. Sie haben Ihr erstes Schubert-Lied gehört, als Sie es selbst gesungen haben?
So ist es.
Sie kannten Schubert vorher gar nicht?
Nicht bewusst, nein, das war nicht so gängig. Aber das hat mein Leben dann gleich gefasst und ich bin dann doch in einen Gesangswettbewerb gelandet in Südafrika und der Preis war ein Sommerkurs in Salzburg beim Amozateum.
Und dann sind Sie nach Salzburg gegangen?
Ich bin nach Salzburg gegangen. Und
wann war das?
Das war 78. Ich kam noch auch zu spät und war nur Zuhörende. Und dann war am letzten Tag der Professor, sagt, alle sind müde oder weg, wie will einer von euch singen? Und hat er gesagt, was ist mit Ihnen? Und dann hat er das ermöglicht, dass ich ein bisschen länger in Salzburg weilte, um die Aufnahmeprüfung zu machen. Und dann bin ich hineingekommen und dann war es dann Geschichte. Ich bin dann den Weg gegangen.
Sie sind da offenbar ziemlich reingestolpert. Das heißt, Deutschkenntnisse war auch nicht. Wie sind Sie angekommen in Österreich? Nein.
Ja, also Deutschkenntnisse war von den Schubert-Liedern. Das war's.
Es war eine sehr
poetische Sprache. Das hat sich dann mit der Zeit, da habe ich dann in Salzburg, da kann man ja Deutsch für Ausländer und alles das habe ich gemacht und da gleich eine Zuneigung zu dieser Sprache, über die Lieder und bin dann weiter von Salzburg nach Wien und habe dann dort das große Wettbewerb am Musikverein gewonnen und dann ist meine Laufbahn begonnen.
Ja. Ja. Das war 1986,
genau.
Dass dieses Studium mit diesem Erfolg gekrönt war, nämlich beim internationalen Wettbewerb für Liedgesang der Gesellschaft der Musikfreunde zu gewinnen. Wir wollen Robert Brooks jetzt auch mal singen hören und spielen einen Ausschnitt aus Franz Schuberts Lied eines Schiffers, An die Dioskuren. Schuberts Lied eines Schiffers, An die Dioskuren, gesungen von unserem Gast, von Robert Brooks, dem Tenor. Von mir sind so verschiedene Bilder aufgetaucht, auch jetzt, wenn man sie so singen hört und auch das, was Sie vorher erzählt haben, wie Sie an Schubert rangekommen sind. Ich kann mir kaum einen größeren Gegensatz vorstellen als das Leben in Südafrika und dann die Schubert-Lieder. Ich meine, Sie haben ja mitten im Apartheidsstaat gelebt als Weißer. Wie haben Sie das erlebt?
War eine instinktive Nicht-Verstehen. Fragen gestellt, nicht Antworten bekommen. Es war eigentlich dann aus einer eigenen Lebensintelligenz, dass ich mich dann, nachdem ich aus Südafrika weg war, ich war 20. Das heißt, man ist geprägt von seiner Umgebung, weil es ist einfach so ist. Und ich war nicht in einer Gesellschaft, wo gerade in Johannesburg, wo Menschen sich damit befasst haben. Das war einfach normal.
Man war als Weißer einfach eben über die Schwarzen geschickt. Das war normal für Sie. Mhm.
Das war normal, obwohl ich sagte, ich habe diese instinktive große Frage, aber wieso? Und auch, wenn ich in Gespräch gekommen bin mit schwarzen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe am Theater, das war es alle bewusst, aber das ist es, das ist ein Gesetz. Und ich hatte die Wahl, dann nach Europa zu gehen. Und wenn ich zurückgekommen wäre nach Südafrika, wäre ich dann in das gezwungene 2 Jahre Militär gelandet. Und das waren diese Jahre, wo die Kämpfe begonnen haben. 1976 war das dann die erste Aktionen in Soweto.
Die Aufstände in Soweto.
Die Aufstände, wo ich Das waren meine ersten Wege, als ich nach Südafrika in 2000 ein bisschen länger weilte und dann diese Idee kam und dann bin ich in die Townships gegangen.
Das heißt, davor waren Sie nie in den Townships gewesen, Ihrem, sage ich jetzt mal, ersten Leben in Südafrika?
Nein, nicht so. Und ich bin dann bewusst in den Townships gegangen, als ich nach Südafrika kam, um diese Musical Great Investment zu beginnen.
Das heißt, Ihr Leben in Österreich, so mit der Perspektive von außen, hat Ihre Einstellung zu Südafrika und dem Apartheidsregime auch verändert?
Ich habe viel gelesen. Erstens wurde ich konfrontiert. Du bist aus Südafrika. Apartheid, Weiße, Bure. Ich habe das nicht gemocht. Ich habe dann versucht, das zu erklären. Und langsam konnte ich mir selbst nicht glauben. Und dann habe ich gelesen und ich wusste so vage, wer Nelson Mandela war. Und ich habe dann wirklich die Lektüre, die ich, das, was ich bewusst bekommen konnte, also Anfang der 80er Jahre und so Mitte der 80er Jahre, mich damit mit befasst. Und ich hatte, als Kind, eine Nanny, sogenannte Dame, Sophie. Und sie hat einen Sohn, Johannes, gehabt. Und der hat gewusst, der Boss Robbie singt. Und er ist zu mir gekommen, einmal mit einem CD, hat er gesagt, du glaubst, du kannst singen, hör das zu. Und dann war es diese berühmte Gruppe Ladies with Black Mambazo mit Paul Simon, ein ganz bekannter CD, also mit Grammy und so weiter gemacht haben. Und ich habe mich gleich in das verliebt. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch schön, wenn man diese Musik mit Instrumenten ergänzen und dass sie was gemeinsam machen. Und das habe ich auch im ersten Projekt in 2001 fertiggebracht, das English Chamber Orchestra und Ladies with Black Mambazo zusammenzubringen. Wir haben dann auch 2 Jahre danach ein CD gemacht und das wurde immerhin für einen Grammy nominiert.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Robert Brooks ist unser Gast. Sie sind, Herr Brooks, 2000 oder 2001 nach Südafrika zurückgegangen. Das heißt, das Ende der Apartheid 1994, das haben Sie aus der Ferne erlebt. Hat es Sie dann nicht zurückgezogen?
Ich war so involviert mit mir selbst. Also Sänger, Erfolg, der Nächste und Wiedersehen und dann. Das ist klar, man hat das so im Hinterkopf und das habe ich erlebt als eine Sensation und neue Gelegenheiten. Ich bin nicht wirklich nach Südafrika zurückgegangen, nie. Mhm. Ich habe noch Hauptwohnsitz in Wien, bin inzwischen aber sicher 9 Monate im Jahr in Südafrika. Mhm. Und ich habe hier in Europa bei so vielen Festivals, so Sommerfestivals von Gidon Creme oder Andra Schiff oder so und da haben wir wunderbare Musik zusammen aufgeführt und ich wollte sowas Ähnliches in Südafrika und es war am Anfang dann für mich, hat das nicht Sinn gemacht.
Also Sie sind zurückgekehrt, um auch so Festivals zu organisieren. Sie haben ja eben uns vor der Musik von Ladies with Black Mambazo erzählt, sowas in der Richtung hatten
das
Sie
war,
vor.
Das war im ersten Jahr. Mhm, das war schon im ersten Jahr. Also im ersten Jahr, also es war 2001, August, unser erstes interkulturelles Festival, sehr interessant und natürlich über meine Umschwärmungen als Sänger habe ich ja auch viele Kollegen und so eine Kollege Freund geworden, Maxim Wengerow, der große Geiger. Und er war UNICEF-Botschafter für Musik. Und ich habe ihn dann gelotst nach Südafrika in 2003, weil er musste Musik als soziales Werkzeug musste er anbringen. Das war seine Aufgabe als UNICEF-Botschafter. Ja. Und er hat immer gesagt, you know you have to support music. Because music is a great investment.
Daher haben wir den Satz.
Da haben wir den Satz.
Music is a great investment. Ja. Das Miyagi-Orchester war geboren oder die Idee dazu?
Absolute Idee dazu. Natürlich auch eine Begegnung mit der José Abreu, der damals fest noch hieß, aber es ist eine große Initiative in Venezuela. Und diese Idee, dass man über Musik Soziales erreichen kann. In einem Land wie Südafrika, die soziale Zusammenhalt über diese Aktivitäten, weil Musik ist eine wunderbare Sache dafür. Natürlich auch Sport und alles, was man in die Kultur so machen kann.
Ja, aber wissen Sie, was für ein Gedanke mir so kommt, ob das bei Ihnen dann auch so eine Art, eben gerade, also auch der Wunsch nach sozialem Engagement, so eine Art Wunsch der Wiedergutmachung oder so? Also ist sowas auch mitgeschwungen bei Ihnen, der Sie ja erzählt haben, also dass Sie eigentlich schon immer so ein ungutes Gefühl hatten, was Sie aber nicht wirklich haben durchkommen lassen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es lässt mich natürlich nachdenken, ob das so ist. Eine Sache weiß ich, dass diese zu erkennen, wie grausam dieses Benehmen von Apartheid war, natürlich mir eine große Toleranz gegeben habe, immer weiterzumachen. Nicht selber beleidigt zu sein oder das persönlich zu nehmen, aber das eher als eine größere Sache zu sehen. Ich hatte nach all diesen Jahren nicht das Gefühl, jetzt ist es meine Vision oder mein nächster Plan. Man wurde geführt von der Realität, von diesen jungen Leuten. Was ist der Nächste auf dem Teller? Und dann daraus agiert und sich leiten lassen von der Realität.
Aber das ist ja interessant. Wie haben Sie denn eigentlich angefangen? Weil hatten denn die schwarzen Township-Bewohner überhaupt Zugang zu Klassik? Was, da kommen ja, Sie als Klassikmusiker, als weißer Klassikmusiker mit so einer Idee an? Auf was für Reaktionen sind Sie gestoßen?
Ich habe denen keine Idee vermittelt. Ich habe einfach Interesse gezeigt von was sie gemacht haben. Und es ist ja so, dass so ausgefallene schwarze Leute über den Jahren als gute Gabe von gewissen weißen Leuten unterrichtet wurde und Gelegenheiten gegeben wurde. Und die sind dann teils ins Ausland gelandet und wieder zurück. Und dann haben sie in ihre Gemeinschaften einfach eine Initiative begonnen, auf Teufel kommt raus. Also nur durch diese Begeisterung. Und so habe ich im ersten Jahr schon angetroffen, die Leute. Und als im ersten Jahr 2001 English Chamber Orchestra in Südafrika dann über mich dann auf Tournee waren, dann haben sie von ihren Unterrichtsinitiativen in London, was sie nennen Outreach, also das Ausreichen, also um auszureichen zu Menschen, und habe ein richtiges Unterrichtsprogramm parallel zu diesen Auftritten organisiert. Deswegen bekamen die jungen Menschen und ihre Leiter sehr viel und ein Vertrauen. Und so sind diese Beziehungen begonnen. Und 2003 war das erste Camp, sogenanntes junge Orchester, aus Leuten nur aus den Townships. Und so sind diese Beziehungen gewachsen. Es war mal so, dass die Leute skeptisch waren und wie wird der Robert uns jetzt nützt, sich selbst zu bereichen. Das ist so dieser Misstrauen zu weisen. Und das sind Jahre von Beziehungen und wie gesagt, viele von diesen Leuten heute sind unglaubliche Musiker, von diesen Jungen. Und die spielen jetzt auf dieser Tournee dabei.
Also da kann man sich ungefähr ein Bild machen, wie lang so ein Aufbau eben auch, wie viel Zeit es einfach kostet, eben wie Sie sagen, überhaupt Vertrauen zu schaffen und so Misstrauen abzubauen. Miyagi ist ja jetzt inzwischen auch viel mehr als ein Orchester. Sie sind ja sehr viel breiter aufgestellt. Sie geben jungen Menschen ja insgesamt Bildungschancen. Was bieten Sie da noch an?
Ja, es ist natürlich immer eine Sache der Verfügbarkeit von Geldern, dass man Stipendien geben kann und auch über unsere Verbindungen Leute Gelegenheiten geben, Dinge zu machen, die sie sonst nicht selber zusammenbringen können mit ihren Familien zum Beispiel. Wir haben unsere Orchester ja aufgebaut, nicht nur die Leute zusammenzubringen, mit einer ganz geplanten Bildung. Also zum Beispiel, wenn Leute jede 2 Jahre spielen sie vor oder werden sie angenommen, da fällt keine Kosten für diese Leute, weil inzwischen sind das Reiche, Halbreiche, sehr Arme. Und wenn man jetzt sagt, du bist halbreich, du bist ein bisschen reich und du zahlst so viel und du so viel. Also wir haben das einfach gestrichen. Es
war einfach niemand zahlt irgendwas
niemand
am
zahlt,
Anfang.
Niemand zahlt, niemand zahlt. Das Einzige, was wir erwarten haben, ist dann, dass man auch was von sich gibt, fleißig ist, also diszipliniert. Und da sind schon so einige Talentierte, die wir lange Zeit gegeben haben. Und sie haben das nicht zusammengebracht. Da haben sie gebeten, nicht mehr zu kommen.
Stelle ich mir aber auch schwierig vor. Also in den Townships für manche Kinder ist es ja auch ungleich die Möglichkeit, zu Hause vielleicht eine also Geige zu spielen oder so, das stelle ich mir doch sehr unterschiedlich vor, was für Familien man gerade aufwächst, oder?
Jede Familie. Also es ist nur der spielt irgendwo, er kommt zu Zufall, seine Freund spielt irgendwas, er sagt, es ist ein Spielzeug. Es ist noch ein Spielzeug und die Eltern sind nicht so ausgebildet, dass sie sagen kann, du kannst der nächste Maxim Wengerow werden oder der nächste das. Es ist einfach, der kleine Sipo geht mit seiner Geige zu der Stelle, wo er Unterricht bekommt, kommt dann wieder zurück, dann hört die Leute, aha, da geht der Geige wieder los, weil die Gebäude, die Häuser sind ja sehr aufeinander gebaut in den Townships. Und dann einen Tag geht der Sipo mit seinem Koffer weg mit der Geige und sagt, wo gehst du hin, Sipo? Na, ich fahre nach Berlin. Das ist dieses Phänomen und das Schöne, und dass sie nicht verbildet. Und wenn sie auch die Spontanität jetzt in dem Orchester sehen, und deswegen kommen sie auch so gut an, da ist keine...
Das ist nichts Aufgesetztes.
Nein.
Sondern tatsächliche Freude an der Musik.
Das eben nicht. Am Samstag hat man das wieder gesehen im Konzertgebäude in Amsterdam. 2000 Leute für 2 Stunden ruhig. Und dann aus dem Sessel raus und getobt.
Ja. Getobt, weil sie eben das Orchester, was unser Gast Robert Brooks gegründet hat, weil sie das Orchester Miyagi-Orchester gesehen haben in Amsterdam, beziehungsweise überhaupt auf der Tournee, die sie jetzt im Moment hier in Europa absolvieren. Der Tenor- und Orchestergründer Robert Brooks ist nach Jahrzehnten in Österreich, Anfang der 2000er Jahre in sein Geburtsland Südafrika, ja, zurückgekehrt oder hat Teile seines Lebens dort immer wieder jetzt absolviert. Also, wie er gesagt hat, immer hin und her geht es. Sie erleben natürlich ein Land, ja, doch im Wandel. Die Euphorie nach Ende der Apartheid in Südafrika ist, würde ich sagen, schon vorbei. Das Land hat zu kämpfen. Wie erleben Sie es derzeit, Herr Brooks?
Ja, es ist sehr unzuverlässig. Es ist, wie Sie gesagt haben, anfängliche Euphorie. Aber der Euphorie war an Nelson Mandela zu verdanken, weil er hat gesagt, wir sind eine Regenbogennation. Und er sieht diese Zusammenkommen mit großer Hoffnung. Es war aber so, dass die Leute waren unterdrückt, die ANC waren im Exil, sie kamen zurück und sie haben gesagt, jetzt können wir uns nehmen, was wir brauchen. Und das ist dann allmählich, geschah das auch, Korruption. Nicht, dass die weiße Regierung vorher nicht korrupt war, und war eine auf andere Art und Weise. Und sie haben auch Gelder sichergestellt für sich. Das weiß man. Aber der Ausmaß, in dem diese Korruption das Land lahmgelegt hat, hat man nicht geahnt. Es kam dann der große Wechsel mit Präsidenten Mbeki, wo der Zuma durch sehr viele Faxen die Macht an sich gerissen hat und ein System entwickelt hat, um das Land zu bestehlen. Das ist einfach. Und das sehen wir. Infrastruktur gibt es nicht mehr. Es gibt kaum der Bahn, so eine Eisenbahn. Es sind Gebäude. Es ist so schade, dass wir nicht diese... Apartheid war schon eine sehr, sehr negative Einfluss und hat es noch. Jetzt ist das Land mit sehr großer Armut und auch die Arbeitslosigkeit lahm.
Ja, sagen Sie, also Sie haben den Begriff eben Regenbogennation von Nelson Mandela eben erwähnt. Ihr Orchester ist ja eigentlich so ein Abbild dieser Regenbogennation, Miyagi. Welche Rolle, ja ich weiß nicht, vielleicht überlastet man so ein Orchester dann auch, vor allem so Jugendliche auch, welche Rolle können Miyagi in so einer Gesellschaft spielen?
Ja, natürlich hat es schon eine Rolle gespielt. Wir haben jetzt eine Dürre, wir haben keine Unterstützung von der Regierung. Auf dieser Tournee nicht eine große, nicht die deutsche Regierung, die uns sonst auch unterstützt haben. Es war sehr schwierig geworden mit der Ukraine-Krieg und verschiedene politische Flüssigkeit. Also es ist sehr flüssig, die politische Situation überall. Südafrika auch. So, ich glaube, dass wir große Rollen spielen können. Aber wenn man in eine allgemeine Schule geht, dann passiert es genau dort so, dass Weiß und Schwarz zusammenkommen. Es gibt in Südafrika einen großen Chorwettbewerb, dass man in jeder Stadt dann diese Leute sich anhören und dass sie dann einladen irgendwo. Und da, was dort in die Schulen von dieser Mischung von Schwarz und Weiß und aber eine Regierung nicht sensibel und blind, da werden sie das nicht aufgaben. Und genauso mit Miyagi. Wenn ich bedenke jetzt, was wir für die Regierung bewirken hätten können, wenn sie dabei wären, jetzt am Samstag im Konzertgebäude. Und jetzt in Berlin auch. Und das ist unser Kampf zurzeit.
Also Sie kämpfen eben weiter. Ich habe mich auch gerade gefragt, also so wie Sie die Jetzt-Situation, die ist, das, den Ist-Zustand, wie Sie ihn wahrnehmen in Südafrika, ob das eigentlich also auch so für Diskussionen sorgt innerhalb des Orchesters. Es sind ja jetzt nicht nur Kinder, es sind nicht nur Jugendliche, es sind ja auch junge Erwachsene, die bei Ihnen spielen. Wird da zwischen Schwarz-Weiß, zwischen Menschen, was weiß ich, indischer Wurzeln und aus den Townships, wird da diskutiert über die politische Situation? Jetzt ja auch gerade interessant, nach den letzten Wahlen hat der ANC verloren. Das ist eine sogenannte Unity-Regierung an der Macht, eine Koalition. Wird diskutiert bei Ihnen?
Ja, doch. Und dann sind da eine Teil von diesen Leuten, die sagen, wir sind schon müde schon von diesen Geschichten. Man kann sie nicht vertrauen. Warten wir ab. Es ist eine Gleichgültigkeit auch. Hier und dort sind Diskussionen. Ich muss sagen, wir haben noch nicht die Zeit gehabt, vielleicht jetzt in unsere Ostfriesenaufenthalten, dass sich die Leute ein Gespräch einladen, wie wir weitermachen wollen. Also wir finden, dass wir, wenn man in ein Township geht, dann hört man nicht chinesische Lieder, man hört nicht russische Lieder. Man hört entweder Deutsch oder Englisch, oder, also europäisch. Es ist europäische Musik geprägt. Und ich finde, dass wir mit unserer Arbeit diese Kulturen oder dieses Kulturgefühl, das man in Europa prägt, wachhalten. Und das braucht die europäischen Länder. Die brauchen diese Einflüsse. Und deswegen sollte auch Initiativen wie unseres gesehen werden als eine humanitäre und nicht eine kulturelle. Und dann wäre da vielleicht Gelder zur Verfügung. Aber wenn man sagt Kultur, dann sagt man, oh Kultur, wir sparen. In Deutschland wird Kulturbudgets eingeschränkt, also Holland jetzt überhaupt. Ganze Subventionen für Jugendmusik wurde blockiert. Und das ist diese große Schade in unserer Gesellschaft.
Schwierigkeiten, auf die Robert Brooks von österreichischer oder eben südafrikanischer Seite nochmal ganz anders guckt. Jetzt auf Tournee ist das Miyagi-Orchester am Sonntag in Berlin auf der Bühne des Young Euro Classic Festivals. Orchestergründer Robert Brooks hier bei uns zu Gast. Herr Brooks, das Young Euro Classic Festivals feiert sein 25. Jubiläum und Sie sind auch schon zum 6. Mal dabei. Ist es ein ganz besonderes Festival?
Ja, die haben uns die Gelegenheit gegeben, nach Europa zu kommen in 2009. Und ich kann mich erinnern, es war sehr spannend. Ich bin zu der Kulturminister gegangen, mit dem ich heute noch befreundet ist und er ist schon lange nicht mehr Kulturminister. Und hat gesagt, wir brauchen einen gewissen Betrag Geld. Und er hat gelacht und gesagt, und das hat geklappt. Wir wurden dann natürlich daraufhin wieder eingeladen. Es war ein Erfolg. Und ich kann mich erinnern, wir kamen mit 116 jungen Leuten und haben Symphonie Neue Welt und afrikanische Musik gespielt. So die Zukunft für uns ist, das weiter zu verfolgen. Also die jungen Leute können nicht mehr ohne Miyagi. Die nennen sich selbst Miyagicians. Also dass es so weitergeht und dass wir es am Leben halten. Mir schwärmt es vor, natürlich in Südafrika, jetzt nach unserer Tournee, dass sie erfolgreich ist schon und sein wird zum Schluss, zu werben mit Presse und die Türe einzulaufen. Aber doch in Europa ein Standbein aufzubauen. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein und in Deutschland könnte man ein GmbH, gemeinnützige GmbH kann man gründen. Und Weil wir haben so viele Angebote für internationale Kooperationen. Aus unserer Erfahrung von 23, also wir sind eigentlich, wenn man von 2001 zählt, sind wir in unserem 25. Jahr. Dann diese interkulturelle Kooperationen zu machen, wo wir sehr viel Erfahrung haben.
Aber für solche Kooperationen braucht man eben Geld. Und da wünsche ich Ihnen, Robert Brooks, viel Kraft beim Einlaufen der Türen, wie Sie das eben, glaube ich, genannt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie hier mit uns verbracht haben im Deutschlandfunk Kultur. Am Sonntag spielt das Miyagi-Orchester beim Young Euro Classic Festival, dem Festival für europäische und internationale Jugendorchester. Und das Konzert wird übrigens am 1.9. ab kurz nach 8 Uhr abends im Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt. Dankeschön, Robert Brooks.
Gern geschehen.
Und heute Abend hören Sie Miyagi in der Stadthalle in Papenburg. Einige wenige Karten gibt es noch.